Peter, hallo.
Ja, schön, dass du wieder da bist.
Gleichfalls. Wir stehen hier im Kämmerchen über der Orgel der Agneskirche im Kölner Norden im Agnesviertel und ihr hört Agnes trifft,
genau.
Den Podcast aus dem Agnesviertel.
Und für die, die uns noch nie gehört haben, mir gegenüber steht
Wiebke Ladwig und mir gegenüber steht
Peter Otten und ich bin Pastoralreferent hier in St. Agnes und wir haben festgestellt, es könnte sein, dass ihr ein paar ungewöhnliche Geräusche heute hört. Die Heizung der Kirche ist angesprungen. Es kann sein, dass man da so ein bisschen Brummen hört. Es regnet aber auch und wir sind hier praktisch nicht weit vom Dach entfernt. Wir haben schon mal gedacht, ob hier Regentropfen aufs Dach trommeln. Also, wenn ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann ist das die Atmo von St. Agnes.
Vielleicht sind es ja auch Gespenster.
Vielleicht sind es auch Gespenster, genau. Den Eindruck konnten wir haben bei unserer letzten Folge, die wir hier oben aufgenommen haben, weil diese Folge, ausgerechnet die Folge 13, die mussten wir wiederholen, weil irgendwas mit der Aufnahme war.
Ja, ich glaube, jemand hatte sich gegen uns verschworen oder uns verflucht. Es war auf jeden Fall so, dass die erste Aufnahme völlig in die Hose gegangen war. Und dann haben wir die nächste Folge aufgenommen und da gab es mittendrin einen Stromausfall.
Genau, und ich habe jetzt gelernt, dass wenn ein Stromausfall kommt, irgendein Code nicht auf die Datei geschrieben wird, die praktisch unfertig ist oder so. Aber es gab die Pia, eine Technikerin, eine technikaffine Frau, die Klaus kennt und sie hat das dann abends ganz schnell repariert. Vielen Dank, liebe Pia.
Ja, vielen Dank, Pia. Pia war unser guter Geist und es war so, während dieser Aufnahme kamen wir nämlich auf die Idee, da es die Folge 13 war, wir müssen unbedingt eine Folge über das Thema Aberglaube machen.
Genau.
Aberglaube, Aberglauben. Ich habe wirklich beim Duden nachgeguckt, weil ich immer so hin und her schwamm. Ich dachte, wie heißt es denn jetzt? Heißt es Aberglaube oder Aberglauben? Und tatsächlich kann man beides verwenden, also beides ist gebräuchlich.
Mhm. Und? Bist du abergläubisch?
Ich würde ja so gerne sagen, nein, ich stehe da völlig drüber, aber das stimmt gar nicht. Also zum einen habe ich ja wirklich ein großes Faible für Sprichwörter und wenn man sich so manche Sprichwörter anguckt, dann beruhen die natürlich irgendwie auch auf abergläubischen Vorstellungen oder Weltanschauungen. Ne? Also so ein zerbrochener Spiegel bringt 7 Jahre Pech, Scherben bringen Glück wiederum, dann mit dem linken Fuß aufstehen, auf ein Stück Holz klopfen, die Daumen drücken, ne, toi 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 wünschen und über die Schulter spucken, Reis werfen, die Braut über die Schwelle tragen. Das sind alles so Sachen, gut, nicht alles davon, also nicht von allem da bin ich überzeugt. Aber ich merke doch immer, dass ich so bestimmte Rituale habe und es war früher aber schlimmer. Mhm. Da fand ich Horoskope in der Tat auch irgendwie, ich meine, man findet da ja immer was, sie sind ja so formuliert, dass man sich irgendwie immer wieder findet, ne? Aber gerade wenn man dann so das eigene Sternzeichen nachliest, damit möchte man sich ja vielleicht dann auch identifizieren. Und ich habe Glücksunterhosen getragen.
Nein.
Ja. Als ich damals Turniere geritten bin, da musste es immer die eine Unterhose sein.
Mit der du mal einen Preis gewonnen hast und dann.
Ich muss sie irgendwann mal getragen haben, beziehungsweise ich habe irgendwann gedacht, Mensch, jetzt hatte ich die an und dann hatte ich irgendwie, war ich erfolgreich beim Turnier und dachte, beim nächsten Mal, dann hat es vielleicht wieder ganz gut geklappt und ich habe so eine Serie vermutet. Ne? Und ich dachte, Mensch, vielleicht liegt es ja an dieser Glücksunterhose.
Mhm.
Und dann trug ich sie immer, bis sie irgendwie so zerschlissen war, dass. Ich weiß nicht, es hat sich irgendwie aufgelöst. Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr. Ich habe dann auch irgendwann das Turnierereiten dran gegeben. Vielleicht lag es ja daran, dass die Glücksunterhose zerschlissen war, wer weiß.
Aber hat das denn eine Zeit lang funktioniert?
Ja, das ist ja wirklich ganz interessant. Also ich habe wirklich nochmal nachgeguckt, ob ich eigentlich die Einzige bin, die so bescheuert ist. Und habe dann gelesen, dass auch Serena Williams, also die, ne, eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen, glaube ich, aller Zeiten, die hat Glückssocken.
Ach.
Ja, und es ist wirklich so, dass es in der Sportwissenschaft, das fand ich nämlich darüber raus, weil ich da wirklich mal nachgeforscht habe. Ich dachte, oh Mann, komm, jetzt suche ich mir Verbündete. Ne, man findet ja immer irgendjemand, der denselben Knall hat wie man selber. Und es gibt in der Sportwissenschaft in der Tat auch Untersuchungen und Studien dazu. Und es hängt einfach damit zusammen, dass man seine Emotionen besser im Griff hat, dass man also so eine Art magisches Denken entwickelt, wenn man einen Gegenstand hat, von dem man glaubt, dass er einen besser oder ruhiger oder erfolgreicher macht, dann wirkt es einfach. Es wirkt sich ja so auf die Mentale, also auf das Mentale aus. Manche haben oder viele haben ja auch einen Glücksbringer, ne? Ein Maskottchen. Ja, hast du ein Maskottchen?
Bevor ich darüber nachdenke und vielleicht auch was erzähle, musst du mir vielleicht nochmal bei einer anderen Sache helfen, nämlich ich wollte zu Hause noch nachgucken, was etymologisch eigentlich Aberglaube bedeutet, also wo das etymologisch herkommt. Hab das aber vergessen, beziehungsweise nicht mehr geschafft. Aber du hast mir gerade erzählt, du hast tatsächlich mal nachgeguckt.
Ja, ich bin ja manchmal so die Streberin. Das heißt, ich schmeiße dann immer vor das Internet an und denke so, okay, bevor ich so meine eigenen Gedanken sortiere, dann gucke ich mal, was auch so andere gedacht haben. Und da fand ich heraus, dass das von den alten Römern eigentlich ein Begriff ist, den man von den alten Römern übernommen hat. Also das Aber erstmal bedeutet eigentlich so falsch oder irregeleitet, so als Wort Schnipsel. Und Aberglaube ist aber eigentlich, geht auch zurück auf so eine lateinische Bezeichnung. Den Link dazu, es gab einen schönen Beitrag eigentlich über die Geschichte des Aberglaubens im Bayerischen Rundfunk, Bayern 2. Verlinken wir in den Shownotes, ne, ihr wisst schon, unsere Links, die wir da bei Podigy parken, unserer Home-Station, unserer Heimbasis. Und es gab eine lateinische Bezeichnung, die hieß Superstitio und bedeutet eben Aberglaube. Und damit haben die Römer eigentlich alles bezeichnet, was so fremd und nicht römisch war, also fremde, nicht römische Kulte und Kultgegenstände, Kulthandlungen, also alles, was eben falsch war.
Okay.
Und das fanden die Christen dann ganz toll. Ne, Augustinus, so einer, der ja auch das Christentum sehr geprägt hat, der übernahm den Begriff, um wiederum alles zu bezeichnen, was er seinerseits so als nichtchristliche Religion empfunden hat. Natürlich auch das, was die alten Römer geglaubt haben. Plötzlich war das, was sie eben für richtig hielten, im Blick der Kirche falsch. Und das fand ich schon ganz interessant und da startet eigentlich auch so die triumphale Geschichte eigentlich auch des Aberglaubens in der christlichen Kirche und da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Aber erzähl mal, bevor wir da jetzt so weiter einsteigen, zum einen, ne, na, hast du Maskottchen und überhaupt, wie steht es denn bei dir mit dem Aberglauben? Das ist ja bei dir nochmal wirklich, finde ich, ganz… ich will nicht sagen brisant, aber du befindest dich ja, ne, dadurch, dass du ja für die katholische Kirche arbeitest und Pastoralreferent bist, auch so auf so einem Grat oft zwischen Glauben und Aberglauben, denke ich. Ne?
Ja gut, aber der Rheinländer kann das ja gut miteinander verbinden, also Aberglaube und Glaube. Und was ich finde daran, glaube ich, interessant, diesen Grat zwischen Aberglaube und Glaube und dass es vielleicht sogar keinen Glauben gibt ohne das Aber. Also Aber heißt doch immer Zweifel und ich finde, ein Glaube, der sich vor dem Verstand rechtfertigt, der hat ja auch immer den Zweifel in sich und sagen wir mal aus dieser Perspektive, also wenn ich über den Glauben nachdenke, wie rational ist das und wie kann ich das verantworten vor mir selber und vor anderen, spielt der Aberglaube bestimmt auch eine Rolle, würde ich sagen. Persönlich finde ich den Aberglauben witzig und interessant, weil sich daraus so schöne Geschichten konstruieren lassen. Und ich sage jetzt mal, in der Volksfrömmigkeit, in der im Ensemble der ganzen heiligen Legenden ist natürlich auch viel Aberglaube verborgen. Also da sagt man immer schön, die Legende sagt oder in der Legende heißt es oder von irgendwelchen Heiligen gibt es dann auch noch 5 Legendenspuren oder sowas, die irgendwie zusammengerührt sind, wie zum Beispiel bei der Legende der heiligen Ursula und so. Und das finde ich irgendwie aus einer volkskundlerischen Sicht vielleicht. Ich bin jetzt kein Historiker oder so, finde ich das einfach interessant, weil es offensichtlich Menschen immer wichtig waren, Geschichten zu erfinden, die ihnen eine Stabilität im Leben gegeben haben. Und wenn der Aberglaube nicht also was Spielerisches hat, finde ich das total okay, also auch amüsant. Und ich finde, der Glaube, der muss ja auch was Spielerisches behalten, was Leichtes, was etwas, was das Leben nicht belastet. Und insofern, ja, nochmal, mich interessieren die Überlappungen, also von beidem. Ob ich ein Maskottchen habe, das war, glaube ich, deine Ausgangsfrage.
Genau. Oder irgendetwas, also, so Rituale oder Handlungen, wo du das Gefühl hast, das könnte dir Glück bringen oder oh, das bringt auf jeden Fall 7 Jahre Unglück.
Kann ich tatsächlich nicht sagen.
Glaubst du denn an Horoskope? Hast du mal daran geglaubt, vielleicht eher?
Ich hätte gerne mal dran geglaubt, vor allen Dingen, wenn da was Tolles drin stand, also zum Beispiel, dass man reich, berühmt, glücklich und auch noch irgendwie sich verliebt und dass irgendwie alles gut wird. Da hätte ich da ganz gerne mal dran geglaubt. Mhm. Im Horoskope fand ich immer, war ein für mich immer irgendwie was zur Unterhaltung. Mhm. So. Allerdings, wir bereiten gerade den neuen Fahrbrief vor zum Thema Erwarten. Und ich möchte unbedingt eine Reportage machen über eine Wahrsagerin oder einen Wahrsager. Ich habe aber noch keinen gefunden. Also es wäre schön, auch wenn er hier im Viertel wohnen würde.
Ja, liebe Leute, wenn ihr das hört.
Ja, und ihr euch mit Wahrsagerei oder so beschäftigt oder jemanden kennt, der sich damit beschäftigt, ich würde da gerne mal ein Stück zu machen und dann kommt das hier in den Fahrbrief. Also wer da helfen kann, ich würde mich total freuen.
Ja, wir hatten das ja auch in der Folge über das Wetter schon, ne? Die Bauernregeln, das ist ja auch eigentlich so etwas, wo man etwas, also Erwartungen ableitet.
Ja.
Und das ist ja eigentlich beim Horoskop auch so, dass man eine Erwartung ableitet. Das ist eigentlich auch bei Sprichwörtern so, dass ist vielleicht dann eben auch so bei bestimmten Ritualen und Handlungen, Kulthandlungen, die man so vornimmt, dass man hofft, man kann die Zukunft bestimmen oder beeinflussen vielmehr. Nicht bestimmen, auch das Kartenlegen, Wahrsagerei. Ich meine, gut, da gibt es ja auch sehr viel, da sind wir auch so bei einem verwandten Begriff, so Scharlanterie, ne, wo also Menschen, gutgläubige Menschen ausnutzen und versuchen, Geld auch daraus zu schlagen, dass jemand sich etwas verspricht, hofft, irgendwie sein Schicksal bestimmen zu können. Aber es ist ja schon auch immer sehr, sehr fest an Kulturen auch gebunden, ne? Weil du gerade Volkskunde sagtest, Volkskunde, ne, im Vergleich so zur Völkerkunde, ja, beschäftigt sich ja wirklich dann eben mit so der Kulturgeschichte und der Weltanschauung eigentlich so eines Volkes. Und das finde ich auch mal sehr interessant. Also je mehr ich mich eigentlich damit beschäftige, denke ich, ja, hätte ich auch gern studiert. Also ja, ich finde es total faszinierend, weil Menschen ja auch davon einfach sehr geprägt werden.
Hm.
Ne, also so, daraus entstehen ja auch Brauchtümer. Der ganze Karneval beruht ja irgendwie auch auf Aberglauben nebenbei. Also ne, man zieht sich was anderes an und ist jemand anderes. Also das ist ja schon auch so ein Spiel mit Identitäten.
Ja. Also mich haben die immer die Geschichten, ich kann es nur noch mal sagen, mich haben die Geschichten interessiert.
Ja.
Weil ich glaube, dass Geschichten Menschen, Völkern oder Menschen, die in bestimmten Regionen oder so leben, dass sie denen Stabilität geben. Mhm. Und das finde ich völlig legitim. Ich finde es dann schwierig, aber das gilt ja für alles, was irgendwie übertrieben oder irgendwie aus der Waage gerät. Mhm. Wenn der Mensch sich nicht mehr über die Geschichte amüsiert, sondern die Geschichte den Menschen im Griff hat, so.
Ja, wenn es dann eben ideologisch wird, ne? Genau. Oder eben nicht den Raum öffnet, sondern den Raum sehr einschränkt, dass also gar nichts anderes möglich ist, weil du gerade meintest, dass das Spiel so wichtig wäre. Ja. Bei Spiel denke ich immer, Spiel braucht halt Raum,
ja,
ne? So, dass man den Raum öffnet. Und alles, was nicht Spiel ist, bedeutet ja mehr Formalität und engt ja den Raum eher ein. Das heißt, man hat keine Bewegungsfähigkeit mehr. Mhm. Und das ist ja etwas, was dann kontraproduktiv ist eigentlich, auch was Glauben und Aberglauben angeht. Auch wenn man das Changierende dann wegdividiert. Ne? Man sagt, nee, Moment, das ist Aberglaube und das ist Glaube und anders geht es nicht. Was ich halt sehr interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es oft so ans Gegenständliche gebunden ist. Ne? Also sowas, ich glaube, vorhin hatte ich dich erst gefragt, oder ich hatte den Gedanken mit der Hasenpfote, dem Glücksbringer so in der Tasche, ich weiß gar nicht, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, was bei Mark Twain, auf jeden Fall, die Hasenpfote in der Hosentasche, bei Karl May, weiß ich noch, ne, da hatte Winnetou immer so seinen Medizinbeutel um den Hals, also auch etwas, was ihn mit den Göttern verbindet, was irgendwie seine Identität auch, woran man sich festhalten kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und das gibt es im Katholizismus ja auch. Der Rosenkranz, genau, der immer noch zur Kommunion geschenkt wird, das Medaillon oder die Halskette mit dem Kreuz. Mhm. Wir haben am 1. November, weil war jetzt ja alles verschoben, dank Gottesdienst mit Kommunionkindern, Da kommen die Eltern garantiert auch wieder mit Geschenken, also vor allen Dingen mit Schmuck und so, was die Kinder geschenkt bekommen haben. Und dann wird das da auch nochmal gesegnet und so. Also da merkt man ja wieder, dass das durchaus eine Verwandtschaft hat.
Ja, die Kirche hat sich ja auch manches so einverleibt, ne? Was irgendwie so aus anderen, ja, wie soll ich sagen, aus anderen Religionen und Kulten kam.
Absolut.
Ne, da wurden nicht nur die Kirchen auf die alten Gemäuer gestellt von irgendwelchen heidnischen Kultstätten, ja, sondern es wurde ja auch was übernommen. Weihnachtsbaum hattest du vorhin auch gesagt, ne? Als wir uns hier warm gesprochen haben.
Ja, genau. Ja, das Weihnachtsfest, ne? Ja. Das baut ja auf jeden Fall auf einem oder mit ziemlicher Sicherheit auf einem heidnischen Fest auf und ist dann halt christlich umgenutzt worden.
Ja.
So, oder hier, ganz in der Nähe von uns, St. Kunibert, mit dem Kunibertspütz.
Ja, du hattest das angedeutet.
Ja.
Und ich dachte, was ist es denn? Was ist es denn? Aber ich warte, bis Peter es mir heute erzählt, der Kunibertspütz.
Ja, man könnte da jetzt stundenlang drüber erzählen, aber ich will es mal relativ kurz fassen. Man vermutet, dass die Kirche im 7. Jahrhundert auf einem ehemaligen fränkischen Heiligtum erbaut worden ist. Also wir merken, auch da gab es einen religiösen Vorläufer, also eine Kultstätte, die eben nicht christlich war. Und diese Kultstätte, vermutet man, hatte etwas mit dem Wasser zu tun. Also Wassergeister. Auf jeden Fall spielte das Wasser da eine Rolle, weil es da eine Quelle gab. Und Quelle, klar, steht immer für Fruchtbarkeit, für das Leben. Ja, hat man beim vorletzten Mal drüber gesprochen.
Holle.
Taufe, Frau Holle und so. Und auf jeden Fall muss man sich vorstellen, also fränkischer Kultplatz. Und dort wird dann im 7. Jahrhundert St. Kunibert gebaut, also jetzt nicht so, wie man sie heute kennt, aber halt der Vorläufer. Und und im Rahmen dieser Geschichte von St. Kunibert wurde dieser fränkische Kern, dieser fränkischen Kultstätte umgedeutet. Es gibt also in der Kirche, kann man immer noch sehen, kann man runtersteigen, gibt es einen Brunnen. Der führt zwar kein Wasser mehr, aber man sieht immer noch, dass ein Loch, was tief in die Erde führt. Und dieser Fruchtbarkeitsort der Frankenzeit ist das quasi christlich umgedeutet worden. Also man hat gesagt, dort unten in der Tiefe, da lebt Maria mit den Seelen der ungeborenen Kindern wie in einem Paradies. Und was bedeutete das praktisch? Dass man in Köln gesagt hat, jetzt kommen wir wieder zur Volkskunde, die Kinder bringt nicht der Storch, sondern die Kinder kommen aus St. Kunibert, aus dem Kunibertspütz. Und tatsächlich spielt dieser Kunibertspütz, hat lange, lange eine Rolle gespielt als sozusagen Wallfahrtsort, in Anführungsstrichen, für Menschen, die Kinder bekommen wollen, aber keine Kinder bekommen. Und das spielt tatsächlich bis heute immer noch eine Rolle. Also es gibt immer wieder Meldungen von Menschen, die nach St. Kunibert gepilgert sind, zum Kunibertspütz und dann irgendwann ein Kind bekommen. Und das von daher denke ich, dass ja so eine letzten Endes wieder eine schöne Geschichte, die kann man sich ja nicht ausdenken.
Ja,
und
es ist eine bittersüße Geschichte. Ne?
Bittersüße Geschichte, genau. Und ein typisches Beispiel dafür, wie von sagen wir mal, kultureller, religiöser Umnutzung sozusagen. Ja,
ja, und das ist, also ich überlegte gerade, als du das erzähltest, wahrscheinlich braucht dieser Aberglauben, der sie dann irgendwie ist, also auch wieder so eine Schnittstelle auf diesem Grat zwischen Glauben und Aberglauben, immer auch ab und zu eine Bestätigung. Ne? Also irgendwer bekam dann auch Kinder und dann haben alle anderen wieder Hoffnung geschöpft und gesagt, seht ihr, es ist wahr. Und es ist ja genauso, wenn ich manchmal, ne, es ist ja mal Freitag der 13., man sieht eine Katze von links über die Straße huschen.
Ja.
Es kann sein, dass man ungeschickt wird. Es kann aber auch sein, dass einem einfach was Doofes passiert, wie es manchmal auch an anderen Tagen passiert. Und man leitet es ab und denkt sich, siehst du, es hat mir Pech gebracht.
Ja.
Ja. Ich habe ja eine schwarze Katze lustigerweise als Glücksbringer.
Ja, habe ich gerade schon gesehen.
Ja, ich habe kleine Sachen mitgebracht, mach mal gleich ein Foto von. Die ist nicht ganz schwarz, sie ist mit weiß abgesetzt und ist so ein Fingerpüppchen. Und die habe ich irgendwann mal gekauft und eine Freundin in Stuttgart hat seinen Kollegen, sieht fast genauso aus. Und ich finde das ganz schön zu wissen, dass sie den Kollegen hat, dass ich den Kollegen habe. Und ich bilde mir einfach ein, wenn der dabei ist, dann ist auch ihr Beistand mit dabei. Und ihr ging es mal eine Zeit lang auch nicht gut. Und ich fand das einfach den Gedanken schön, dass wir über diesen Gegenstand miteinander verbunden sind.
Ja. Und ich glaube, beim Aberglauben geht es um was Ähnliches. Beim Glauben auch letzten Endes. Also bei der Frage des Aberglaubens und des Glaubens spielt ja die Frage nach Vertrauen letzten Endes eine Rolle. Und dass es Menschen, dass glaube ich kaum Menschen gibt, die irgendwie leben können, ohne die Erfahrung gemacht haben, dass sie vertrauen können. Also in einen anderen Menschen, in Freunde, ins Leben insgesamt. So, und jeder hat das ja schon mal erlebt, wenn du an seiner Sackgasse angekommen bist und sozusagen das Vertrauen total verlierst. Und dass du sagst, hier geht's ja nicht mehr weiter. Also zum Beispiel, ich habe mir Kinder gewünscht und kriege keine oder irgendwas läuft furchtbar falsch, dass du dann einen Ort hast, wo du das auch hinbringen kannst oder das lassen kannst oder wo dieser Ort, ich sag jetzt mal, für zuständig ist. Das finde ich zutiefst menschlich und das finde ich auch irgendwo richtig. Also so der Ausdruck, dass man auch Sachen, die, also dass der Mensch keine Insel ist, ja, sondern dass er auf jemand anders angewiesen ist, der sich auch für die Beschwernisse, für das Unfertige, für das Traurige und das Kaputte interessiert.
Ich finde das gerade ganz interessant, was du erzählst, weil ich meinte ja vorhin, als wir uns so eingeschwungen haben, ne, dass es so das Spätmittelalter eigentlich so als die Zeit gilt, wo der Aberglaube so richtig fröhliche Urstände gefeiert hat. Und ist es ja so, ich meine, da war auch die Pest. Ne? Es war doch Spätmittelalter. Und dann seit den 1960er Jahren nimmt eigentlich der Aberglaube, wie soll ich sagen, also auch nimmt wieder zu. Also die ganze Esoterik-Szene und so ist ja auch viel Aberglaube im Spiel. Und ich denke, das ist ja vielleicht auch so 1960er Jahre, ne, wo also die ganzen, wo der Kalte Krieg auch zugange war, wo eigentlich die ganze Welt unter Bedrohung litt, zumindest die westliche Welt, ne, also auf die kann ich mich ja jetzt nur beziehen hier. Und jetzt gerade erleben wir das ja auch wieder. Ne? Es gibt also wirklich so eine globale Erschütterung durch die Pandemie. Und man merkt ja, wie Menschen haben irgendwie verlieren Hoffnung, ihnen geht es nicht gut, Verunsicherung, es ist eine große Unwägbarkeit. Und da hatten wir auch schon, dass wir da eigentlich in dieser Hinsicht, zumindest auch hier in dieser westlichen Welt, ja sehr verwöhnt sind. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es halt diese Erschütterung. Man weiß gar nicht so richtig, was wird. Und man wundert sich ja eigentlich über die Leute, die jetzt gerade irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen, ne? Oder auch so seltsame, ja, auch so ein Aberglauben entwickeln. Ne? Mhm. Was glauben, dass es die große Weltverschwörung oder sowas gibt. Die fragen, das wird gerade angerufen, da unten kann das sein? Naja.
Müssen wir ignorieren.
Ja, also wenn ihr das hört, dann wird gerade die Fragen das angerufen, glaube ich, die geht vielleicht jetzt gleich ans Telefon. Aber das finde ich gerade wirklich, als du das so erzählt hast, dachte ich, ach Mensch, vielleicht gibt es da ja Muster. Ne? Also es ist ja immer so, wenn man in persönliche oder auch in größere Krisen gerät, dann wird man ja empfänglicher für alles, wovon man sich was verspricht.
Ja.
Dann, das ist ja auch so das, was es so gefährlich macht, eben für die sogenannten, ne, Scharlatane und Leute, die auf ihrem versuchen, das dann auszunutzen.
Ja, und wo es auch irgendwie, wo es auch wirklich ideologisch wird, ne? Fake News, also es sind ja hier abergläubische Geschichten unterwegs, die sind ja auch nicht mehr nett. Also die, wo man auch nicht mal denkt, die tragen das Leben, sondern die machen das Leben, die zerstören das irgendwie. Also Stichwort Echsenmenschen, keine Ahnung, wo ich immer denke, wer erfindet sowas, ne?
Ja, wer erfindet sowas? Und mich erschüttert noch mehr, dass es auch Menschen gibt, die nicht darüber lachen, sondern die es auch wirklich glauben. Ne, dass sie diese Echsenmenschen irgendwo in einer Höhle in dieser Erde leben und die Welt beherrschen. Oder auch, ne, dass es die große Weltverschwörung gibt, dass Bill Gates uns das Coronavirus beschert hat. Das ist so etwas, da frage ich mich wirklich noch, hat das wirklich noch was mit Aberglauben zu tun? Also wo hört dann Aberglauben an und wo fängt dann auch in gewisser Weise, ich kann es gar nicht, nicht ausdrücken, ohne es zu werten.
Das hat nichts mehr mit Aberglauben zu tun, würde ich sagen, weil für mich hat Aberglauben immer noch so was Leichtes, was Hübsches fast, also was Unterhaltsames.
Ja.
Keine Zeitung ohne die Horoskopseite und so weiter. Und das finde ich, das hat ja eine total gefährliche Schieflage. Vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass den Menschen die Welt zu kompliziert ist und sie eine einfache Erklärung wollen, die sie ohne großes Nachdenken verstehen.
Ja, und vielleicht dann auch sowas wie Aberglauben zu benutzen oder solche Geschichten, um anderen zu schaden. Also das führt uns eigentlich auch wieder zu dir, wie ging es denn eigentlich weiter nach Augustinus, ne, mit dem, als das Christentum sich den Aberglauben irgendwie dann auch zunutze gemacht hat. Da kam nämlich dann so jemand wie Thomas von Aquin ins Spiel und der stürzte sich ziemlich begeistert offensichtlich auf den Aberglauben. Und ich glaube, er war ja ein bisschen fixiert, weil er fand toll diese Sünde, der sittliche Verfall, Magie, Zauberei, Hexerei, ne? Also alles, was er so als falsch und gefährlich empfand, so Aberglaube als sittlicher Verfall, eben dämonisch. Und das ist einfach dann in der Zeit, wo es um viel Macht ging. Also er hat eigentlich, er und seine Mitstreiter haben eigentlich alles, was so die Macht der Kirche in Frage stellte, als Aberglaube bezeichnet. Und damit hatten sie natürlich ein Instrument. Hm. Und dann ging es ja irgendwann los auch mit dem Hexenwahn, mit den Hexenverfolgungen, ne, wo also Menschen aus welchen Gründen auch immer, oft eben auch aus Gründen der Macht oder weil jemand da irgendwie aus dem Glied sprang, ne, nicht so im Pulk mitmarschierte, ja, wurde dann eingesperrt und umgebracht. Hm. Galileo Galilei, ne, der ja auch etwas behauptet hat, ja, was die Macht der Kirche bedrohte, was ein Weltbild irgendwie auch neu schuf, was die Kirche natürlich nicht zulassen konnte.
Ja, und dann hast du im Vorgespräch ja darauf hingewiesen, nach der Reformation wendete sich dann das Blatt, Bildersturm, alles Gepränge, bunte, güldene, wurde aus den Kirchen verbannt und dann haben die Protestanten gesagt, dass was vorher der Glaube war, ist der Aberglaube.
Genau, alles, was die Katholiken machen, ist abergläubisch.
Genau.
So ich musste wirklich nochmal daran denken, ich war ja viel in Frankreich unterwegs, ne? Und in den Kirchen, die Kirchen, das sind ja sehr viele romanische Kirchen, die auch so aus dem 10., 11., 12. Jahrhundert. Und damals waren es ja alles, es gab ja, ne, es waren ja katholische Kirchen. Hm. Und es gibt ja in Frankreich immer noch wirklich so eine ganz hinreißende Marienverehrung. Und es ist immer noch so, es sind viele protestantische Kirchen inzwischen und trotzdem finden sich eigentlich noch so Überreste. Und ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass man immer noch denkt, naja, schaden kann es ja nicht. Also
ja.
man weiß ja nie. Also wenn man es jetzt entfernt, vielleicht zieht man sich ja dann so den Zorn, ne, was weiß ich, von Maria zu oder so. Wir lassen die mal stehen.
Ja, also ich muss gestehen, wenn ich bin jetzt auch nicht so ein Wallfahrtstyp, aber hin und wieder komme ich auch in Kirchen, die so Wallfahrtskirchen sind. Und wenn man so, da so durch diese Gänge geht, durch diese alten Kreuzgänge oder so und hängt und sieht diese Votivtafeln an der Wand, Maria hat geholfen oder irgendwelche Krücken und Kreuze, die rumgetragen worden sind und wo dann so auf einem Bild Stock oder sowas eine ganz kurze Geschichte der Erkrankung und der Gesundung erzählt werden. Da muss ich gestehen, habe ich schon auch Respekt davor, weil ich nicht davon ausgehe, dass das als ausgedacht ist, sondern dass Menschen irgendwie in sich tief eine Veränderung, eine Verwandlung, vielleicht sogar eine Heilung erfahren haben. Und das finde ich eigentlich sowas, das hat für mich sowas Tröstliches. Also man könnte sagen, das ist ja kindisch, das ist ja keine Ahnung, aber ich würde sagen, da steckt immer schon ein bisschen die Überzeugung oder das Vertrauen vielleicht, da wären wir wieder beim Vertrauen drin, dass doch alles irgendwie, ja, aber vor ein paar Folgen habe ich das schon mal, dieses Wort, glaube ich, schon mal eingeführt, dass es so vollendet wird. Also, dass der Status quo, die ganze Bedrohlichkeit, die Angst, denn das Unfertige, dass das nicht der letzte Atemzug, dass die letzte Karte gewesen sein kann, die ausgespielt wird. So. Das ist das eine. Und wenn ich da noch was ergänzen darf, ich finde, da drückt sich auch eine große, also sagen wir mal, die Glaubenswelt als Sozialgefüge aus. Es ist ja nicht nur meine Geschichte, die da ausgestellt wird, sondern da gibt's, meine Geschichte fügt sich ein in ein Mosaik von vielen, vielen, vielen anderen Geschichten. Und ja, dann denke ich oft, das ist ja schon auch was Schönes, also zu sehen, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine in meinem Leiden und ich bin aber auch nicht alleine in meinem Glücksgefühl. Und das würde ich sagen, verstärkt das Tröstliche ja noch. In jeder Kirche, und ich finde froh, dass wir in der Agneskirche auch sowas haben, finde ich ganz faszinierend, diese Kerzenaltäre, die das ja in klein eigentlich auch ausdrücken. Ja. Also da gibt es diese Kerzen und da brennt aber nicht nur meine Kerze, sondern da brennen alle Kerzen. Und das ist ja für mich so ein Sinn, also ein ganz eindeutig überwältigendes Zeichen oft. Ich bin einer von vielen. Und ich bin gemeint, aber nur dadurch, dass die anderen eben auch gemeint sind.
Ja, ich meine, Geschichten und eben auch diese Glaubensgeschichten schaffen ja eben Gemeinschaft. Ja. Das ist ja so der Kern eigentlich dessen, was eben auch Religionsgemeinschaften oder eben generell Gemeinschaften zu eigen ist, dass man eben sich auf dieselben Geschichten beruft.
Ja.
Seiner Familie genauso. Und ich meine, bei Familienfeiern erzählt man sich immer dieselben Geschichten. Ob die sich wirklich so zugetragen haben, es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Hauptsache, dass man erzählt die sich eigentlich immer gleich.
Ja.
Und das stiftet ja dann wieder auch so das Gefühl von Gemeinschaft und man erkennt sich darin wieder. Es stiftet Identität. Aber man ist eben nicht nur auf sich selbst zurückgeworfen, sondern man dockt irgendwo an.
Ja.
Ich fand das ganz, weil so oft Volkskunde auch gesagt haben, ne? Also das habe ich auch noch gelesen in diesem Beitrag vom Bayerischen Rundfunk, dass seit einigen Jahrzehnten die Volkskunde eigentlich auch zu dem Schluss kommt, dass Aberglaube eigentlich sowas ist wie, ich zitiere, gesunkenes Kulturgut unserer Vorfahren oder Überbleibsel einer veralteten Wissenschaft, die einmal aktuell und anerkannt war. Zum Beispiel die Alchemie, Astrologie oder Volksmedizin. Zitat Ende. Also das finde ich unglaublich einleuchtend und das ist ja vielleicht auch so deshalb, warum Aberglaube oft so tief sitzt.
Mhm.
Weil er auf Geschichten beruht, auf eine Weitergabe von Erfahrungswissen oder eben auch von Wissen, von Vorstellungen, von Fantasien, die über Generationen hinweg reicht.
Ja, guck dir die Bibel an, ja, also die ganze Zahlenmystik, Zahlenmetaphorik, die da drin ist, die 12 Jünger, die 7 fetten Jahre, die 7 dürre Jahre, also die Zahl der Fülle, ja, die Zahl des Mangels, die, genau.
Ja.
Also die 3, die 4, du kannst ja bei jede Ziffer, also kannst du ja 1000 Geschichten erzählen.
Hast du Zahlen, die dir Glück bringen?
Puh, ehrlich gesagt, nein. Also ich weiß, mein Hochzeitstag, den werde ich ja nie vergessen, die 28 und die 11, die werden mir bestimmt... Also die werde ich einfach nicht vergessen, weil es ganz besondere Zahlen sind. Aber Zahlen, die mir Glück bringen, dann wäre ich schon längst Millionär. Und was apropos Millionär, wir haben ja mal im Fahrbrief, muss ich ganz kurz erzählen, ein langes Interview gemacht hier mit unserem, mit dem Lottobütchen hier auf der Neusser Straße. Wieso komme ich denn jetzt nicht auf den Namen? Peinlich.
Das Lottobütchen. Der kleine Kiosk, wo es auch Zeitschriften
und
alles andere gibt. Ja, genau. Der ist ja direkt in meiner Nachbarschaft.
Genau.
Aber ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen.
Und der hat
eingesessen.
Ja, alter Fußballer, Trainer und so weiter. Und den haben wir nämlich auch gefragt, wie viele Millionen Gewinne sind denn da schon rausgegangen aus ihrem Laden? Weil sie haben den ja schon ganz lange. Und dann hat er irgendwie gesagt, noch keiner. Dann haben wir gefragt, was war denn so der höchste Gewinn? Und dann sagt er irgendwie was so von 60.000 Mark. Und dann habe ich so gedacht, also diese Bude, die ja, oder dieser Laden, der ja schon Jahre ist, und all die Lottoscheine, die da durchgelaufen sind, ja, und dann kommt da 60.000 Mark raus, dann kann man sich überlegen, ob man Glückszahlen will oder nicht.
Ja, aber ich meine, das fand ich ja ganz schön, was du meintest. Du hast ja dann Zahlen als Glückszahlen, nicht weil sie dir Glück bringen als solche, sondern weil du Glück damit verbindest.
Ja, das stimmt.
Das ist ja dann wirklich was anderes. Ich fand immer so die 8 einfach sehr schön. Deswegen habe ich mir irgendwann eingebildet, das könnte eine Glückszahl sein.
Mhm.
Oder die 11, ne? Das hängt irgendwie so mit meinem Geburtstag zusammen.
Ja, aber die 11 ist natürlich in Köln eine spezielle Zahl.
Ja gut, aber ich komme ja aus Westfalen, aus dem Sauerland. Ne? Das hat sich für mich dann nochmal so umgedeutet.
Ja.
Ich habe am 11.11. Geburtstag und das kann man hier in Köln ja kaum sagen, ne? Weil alle sagen, ja super, dann ist das doch dein Tag. Ne?
Ja.
Und ich so, ja, für mich war es immer St. Martin,
ja,
weil wir an meinem Geburtstag meistens dann übers Dorf mit den Laternen gegangen sind, so als Abschluss von der Geburtstagsfeier.
Ja, hat so 1000 Geburtstagskerzen, hat auch nicht jeder.
11.000 Jungfrauen, ja. 1000
Geburtstagskerzen.
Da sind wir wieder bei der Ursula, ne? Also
ja.
Das, und da kommen wir auch wieder auf die Hasenpfote. Also das ist ja ein bisschen despektierlich, wenn ich das so sage. Aber ich habe auch schon mal betont, ich bin ja eher so pragmatisch katholisch. Und ich finde einfach die Reliquien einfach hochinteressant.
Ja, da haben wir ja schon überlegt, da müssen wir mal eine Sendung zu machen zu Reliquien.
Ja.
Weil uns da bestimmt noch 1000 Sachen zu einfallen. Ich finde, sagen wir mal, das mit der Ursula-Legende und so weiter, ich finde das aus historischen Gründen natürlich wahnsinnig interessant, weil man viel über Stadtentwicklung, über Entwicklung von Gesellschaften, von Religionen, Wirtschaft und so weiter daran ablesen kann. Religiös für den Glauben finde ich das eher schwierig, weil ich immer finde, hallo, heute haben wir eine Totenruhe, Ja, und die, man wird bestraft, wenn man die stört. Und wenn man da bei uns in diese goldene Kammer kommt und du stierst da in hunderte von Schädeln rein und siehst da diese Mosaikknochengebilde, dann würde ich denken, also das ist schon irgendwie verrückt. Ich kann das nachvollziehen, weil Reliquien, wenn du eine Reliquie hast, hast du natürlich, da sind wir wieder beim Thema, Macht. Ja, du hast ein bisschen Macht über das Jenseits, eine Macht über das Paradies, eine Macht über, auch eine Macht oder einen Anteil am Göttlichen, ja, an der Erlösung sozusagen. Und dass das mal für Menschen wichtig war, die nicht lesen und schreiben konnten, was in der Hand zu haben, was ihnen sozusagen eine Sicherheit gab, das kann ich natürlich verstehen. Mhm. Aber dass das heute irgendwie, also mein Dogmatikprofessor, der also einer meiner Theologieprofessoren, der ein ziemlich konservativer Knochen ist, der hat mal gesagt, Tote soll man beerdigen. Und ich finde, der Mann hat recht.
Ja, also schon ein bisschen seltsam. Ne? Also ich erwähnte ja gerade die Kirchen in Frankreich, wo dann irgendwie ein Stückchen von Maria Magdalena beispielsweise liegt. Oder man sieht irgendwo das Ohrläppchen von irgendjemandem oder so. Das ist schon seltsam und auch so ein bisschen Flatterei. Aber ganz kurz, weil es kennen ja, glaube ich, nicht alle die Ursula-Legende. Ja. Kannst du die in 2, 3 Sätzen umreißen?
Also die Ursula-Legende speist sich aus vielen, vielen Quellen. Was man weiß ist, ist auch wieder Quatsch. So, der rote Faden ist, dass Ursula mit 11 Gefährtinnen den Rhein hinunter gefahren sein soll bis nach Basel, um von da aus zu Fuß nach Rom zu gehen. Hat den Papst getroffen, den Namen habe ich vergessen, ganz komplizierter Name. Der soll dann mit denen zu Fuß zurückgegangen sein, auf das Schiff. Irgendwo am Rhein wurde der Bräutigam der Ursula getauft, so heißt es in der Legende. Dann sind die weitergefahren bis Köln und dann kamen die Hunnen und dann waren es auf einmal nicht mehr 11, sondern 11.000
Jungfrauen.
Und die Hunnen wollten dann sich den Frauen bemächtigen, also wollten den Gewalt antun. Die Frauen haben sich gewehrt, natürlich aus dem tiefen Glauben heraus, und wurden dann abgeschlachtet. Und das Ganze auch mit den 11.000 und dass das irgendwie sich so vermehrt hat, das hat natürlich was damit zu tun, dass Ursula auf einem römischen Gräberfeld liegt und dass da viele, dass man viele Gebeine gefunden hat. Ich habe das heute nochmal ganz grob überflogen. Man hat da wohl bei archäologischen Arbeiten noch viel durcheinander erlebt und gesehen. Also da sind wohl schon viele, viele Grabräuber und irgendwelche Menschen unterwegs gewesen und haben das umgewühlt. Das heißt, man weiß das historisch gar nicht mehr so ganz genau, weil da halt schon viele Menschen gewesen sind und haben das einfach umgegraben. So.
Ich dachte ja, es liegt einfach an einem Kölner Größenwahnsinn, ne? Dass man sagt, ach, 11 Jungfrauen, komm, 11.000, das ging viel besser.
Ja, natürlich zur rheinischen Mentalität passt das natürlich wie Faust aufs Auge.
Unbedingt. Ja, ich meine, Reliquien, ne? Dann, wenn wir darüber sprechen, dann können wir ja auch die Geschichte des Tourismus so ein bisschen streifen. Haben wir ja auch schon mal verreisen, ne? Denn die heiligen drei Könige, die liegen ja nicht aus Zufall im Kölner Dom.
Ja, also das muss man als Kölner auch mal sagen. Das ist der Reichtum der Stadt auf einem Diebstahl beruht. Ja. Das
so ist es.
Ja, das muss man auch mal sagen dürfen.
Ja,
ne?
Absolut. Ja. Ne? Da hat die drei der mit Köln Glück gebracht.
Ja, das stimmt.
Ja, ich wollte noch an eine Geschichte dran. Hokus Pokus.
Ja.
Die Formel des Aberglauben.
Wunderbar.
Ja, bevor wir nämlich, ich glaube, wir schaffen es heute wirklich mal eine bemerkenswert knappe Folge aufzunehmen, oder? Wo sind wir?
Bei 38.
Oh ja. Und zwar, auch das ist aus besagtem Artikel, fand ich wirklich toll. Denn es gibt ja die berühmte Zauberformel, ne, Hokus Pokus. Und man vermutet, dass also die Sprache des Christentums hier Pate stand, nämlich das Lateinische. Und dass jemand aus der ersten Reihe der Kirchenbänke die Formel hörte, hoc est corpus meum.
Das ist mein Leib, genau, bei der Wandlung.
Nur, dass derjenige, ne, man hörte es rumgenuschelt oder schnell dahingesagt und verstand hoc est pokes, woraus dann in der Überlieferung Hokus Pokus wurde.
Also, wenn es nicht so war, ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte.
Dachte ich auch. Und ich denke, das ist so schön eigentlich so für den Schluss. Ihr wisst, wir werden die Links zu der Sendung wieder bei uns in die Shownotes packen auf agnestrift.podigy.io. Erzählt uns gerne eure Geschichten vom Aberglauben. Habt ihr Glücksunterhosen getragen?
Oder die Haare bis zu den Fersen wachsen lassen aus irgendwelchen Gründen oder die Bärte?
Ja, weil es Unglück brachte. Ne? Man will ja nicht die Kraft verlieren. Oder sind wir auch bei wunderschönen Sagen und Legenden, nämlich das Haar, in dem die Kraft steckte. Bei wem war das? Samson, ne?
Samson, genau.
Ja, genau. Dem dann das Haar geschnitten wurde und dann konnte er von Judith geköpft werden. Da sind wir dann bei Heiligenlegenden und so, ist auch toll.
Wunderbar.
Kunstgeschichte, oh.
Wir haben wieder Themen für 10 Folgen heute. Ja. Und das ist doch das Schöne, Wiebke.
Schreibt uns eine Mail an agnestrifft@web.de, schreibt uns bei Twitter unter agnestrifft. Da winken wir auch gerade mal wirklich sehr herzlich zu der tollen Twitter-Community, die wirklich regelmäßig mit Agnestrifft in den Wald gehen oder sie vom Schlafen gehen hören oder wie auch immer. Das macht immer viel Freude.
Das ist wahr.
Es ist auch mal nett, wenn man auf der Straße angesprochen wird. Es gibt ja Menschen, die hören den Podcast und sind gar nicht irgendwie in Social Media oder so, sondern die sprechen einen auf der Straße an. Das ist irgendwie auch nett. Ja, danke. Und wir sind auch bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite auch Agnes trifft, der Fedels-Podcast aus dem Agnesviertel. Ich wollte noch ein Wort zu Goethe.
Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Ich habe Goethe mitgebracht, den werde ich auch gleich fotografieren. Das ist nämlich der Goethe vom Goethe-Museum in Düsseldorf. Und Goethe soll gesagt haben, dass Aberglauben die Poesie des Lebens ist.
Verrückt.
Er hat dem auch viel abgewonnen, weil es einfach genau, was du sagst, dem Ganzen nämlich etwas Spielraum gibt.
Ja. Und darauf kommt es doch an, Wiebke.
Ich würde sagen, wir trinken jetzt einen Glückspilz.
Das machen wir. Weißt du was, wir stoßen mal an.
Ach, ein Glückspilz muss sein.
Genau.
Das Glücksschweinchen haben wir heute nicht da. Greta ist nicht dabei, die lockige Pudeldame.
Nein, die ist beim Arzt.
Oh. Und da müssen wir ihr dann Glück wünschen,
als
das Wünschen noch geholfen hat. Das sind ja alles noch irgendwie so kleine Verbindungsknüpfe auch zu
zum Aberglauben.
Zum Aberglauben.
Wiebke, es hat mich gefreut.
Mich auch, Peter.
Ja.
Also, wir haben jetzt über den Aberglauben gesprochen und gehen davon aus, dass die Folge jetzt reinflutscht wie sonst was, weil das ist ja die Folge 14 und nicht mehr die Folge 13.
Und zur Folge 15 treffen wir uns dann wieder hier.
So ist es. Wir haben noch jede Menge Themen
auf dem Zettel stehen.
Auf dem Zettel. Vielleicht einfach hin und her. Ich muss mal gerade mein Telefon zur Hand holen. Ganz kurz, weil wir so toll in der Zeit sind, ein Ausblick auf Themen, die wir noch auf dem Zettel haben. Hatte ich nämlich neulich auch getwittert. Weil es wirklich, wir kommen ja echt immer vom Hölzchen auf Stöckchen. Ganz dringend müssen wir über Film und Fernsehen sprechen.
Unbedingt. Dann natürlich jetzt neu das Thema Reliquien.
Ja, das kommt da noch drauf. Das Thema Internet.
Ja.
Ja. Melancholie.
Oh.
Mobilität, da steckt natürlich mal viel Zündstoff drin.
Ja.
Dann hatten wir noch zwei Themen, Grenzen und auch das Thema Höhe.
Oh.
Ja.
Müssten wir eigentlich auf den Turm steigen und dort produzieren, aber so eine lange Leitung für den Strom haben wir nicht.
Nee, aber wir werden dann auf jeden Fall ein Foto vom Turm machen.
Das machen wir.
Das ist denn der seltene Blick vom Turm der Agneskirche. Da kann man nicht unbedingt drauf, weil man muss über eine ziemlich kriminelle Treppe.
Ja, und eine lange Leiter.
Ja, gut. Also nichts für Menschen mit Höhenangst. Aber darüber sprechen wir noch. Wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade macht. Vielen Dank fürs Anhören. Und wir lassen jetzt Frau Agnes läuten.
Genau. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.